SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Ich bin Andreas Fischer. Hallo. Wie gut ist der Kompromiss, den Bund und Länder in der Migrationspolitik gefunden haben? Über diese Frage diskutieren heute Politiker und Verbände. In der Nacht hatten sich ja die Ministerpräsidenten und Bundeskanzler Scholz unter anderem bei der Finanzierung der Flüchtlingskosten geeinigt. Der Bund soll ab kommendem Jahr für jeden Asylantragsteller eine Pauschale von 7.500 Euro zahlen. Besonders belastet sind ja gerade die Kommunen. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes Landsberg hat in SWR aktuell die Einigung von Bund und Ländern begrüßt.
Das ist zumindest ein ganz wichtiger Schritt. Die Länder haben gesagt 10.500 pro Jahr. Das haben wir auch gut gefunden. Der Bund hat erst gesagt, nein, es gibt gar nichts. Insofern sind 7.500 Euro schon eine beachtliche Summe. Und was genauso wichtig ist wie die Höhe der Summe, dass wir das mit Sicherheit bekommen. Das war ja immer unser Vorwurf. Wir wissen ja gar nicht, was wir 2024 bekommen. Das ist jetzt geklärt. Insofern ist das ein richtiger und wichtiger Schritt.
Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes Landsberg. Bund und Länder wollen außerdem Bezahlkarten für Asylbewerber einführen und Sozialleistungen für Geflüchtete kürzen. Führenden Unionspolitikern gehen die Beschlüsse allerdings nicht weit genug. Das hat zum Beispiel CDU-Generalsekretär Linnemann in der ARD erklärt.
Wir können jetzt nicht jahrelang warten, bis die europäische Außengrenze wirklich geschützt wird, sondern da müssen wir auch an unseren Grenzen Kontroll- und Transitzentren einführen. Auch ähnlich wie Dänemark es macht, erst dann verteilen auf die Kommunen, wenn es wirklich ein Bleiberecht gibt. Wir müssen den Familiennachzug einschränken. All das steht in diesen Papieren nicht drin.
Soweit CDU-Generalsekretär Linnemann. 70% der Bevölkerung im Gazastreifen sind seit Beginn des Krieges dort vertrieben worden. Das hat das Palästinenserhilfswerk der Vereinten Nationen heute mitgeteilt. Nach UN-Angaben sind die Notunterkünfte teilweise um das Vierfache ihrer Kapazität überbelegt. Währenddessen setzt Israel seine Bodenoffensive im Gazastreifen fort. Die israelische Armee dringt dabei offenbar immer weiter nach Gazastadt vor. Israel will dort die Strukturen der Terrororganisation Hamas zerschlagen. Aus Tel Aviv berichtet Jan-Christoph Kitzler.
Israels Premierminister Netanyahu hat in einem Interview mit dem US-Sender ABC gesagt, dass Israel für unbestimmte Zeit die Verantwortung für die Sicherheit im Gazastreifen behalten werde. Was damit konkret gemeint ist, ließ er offen. Weiterhin ausgeschlossen ist für Netanyahu eine längere Feuerpause aus humanitären Gründen. Diese hatten unter anderem die USA gefordert. Die Grenze nach Ägypten ist aber wieder zeitweise geöffnet. Doch weiterhin kommen zu wenige Hilfslieferungen in den Gazastreifen. Nach Angaben des palästinensischen Roten Halbmonds sind seit Beginn der Transporte am 21. Oktober im Schnitt 33 Lkw-Ladungen mit Nahrung, Trinkwasser und medizinischem Material über die Grenze zu Ägypten gekommen. Unter anderem die Vereinten Nationen hatten gefordert, es müssten täglich mindestens 100 Lkw über die Grenze gelassen werden. Geplant ist auch, dass weitere Ausländer und Palästinenser mit einem zweiten Pass den Gazastreifen über den Grenzübergang nach Ägypten verlassen können. Auf einer Liste der palästinensischen Grenzbehörde sollen unter den 600 Ausreisenden auch rund 170 mit einem deutschen Pass sein.
Deutschland hatte kurz nach dem Angriff der Hamas auf Israel ja seine Entwicklungshilfen für die Palästinensergebiete gestoppt. Jetzt nimmt die Bundesregierung die Zusammenarbeit mit einer Organisation wieder auf, nämlich dem UN-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge. Das hat Bundesentwicklungsministerin Schulze heute bei einem Besuch in Jordanien bekannt gegeben. Nina Amin mit Einzelheiten.
Bereits zugesagte Gelder werden freigegeben, aber auch zusätzliche Mittel sollen fließen, insgesamt 91 Millionen Euro. Mit dem Geld soll das UN-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge zunächst die Basisversorgung der vertriebenen Menschen im Gazastreifen aufrechterhalten, sagte Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze. Bei einem Gespräch mit dem Chef des UN-Hilfswerks in Amman bezeichnete die SPD-Ministerin die Organisation als den wichtigsten Partner, um die Menschen im Gazastreifen zu versorgen. Nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel hatte das Bundesentwicklungsministerium zunächst alle Zahlungen ausgesetzt, um zu überprüfen, dass kein Geld an die islamistische Hamas fließt. Angesichts der wachsenden Not der Zivilbevölkerung im Gazastreifen wurde laut Schulze das UN-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge dabei vorrangig geprüft und nun die Gelder freigegeben.
dürfen schwerkranke Menschen in Deutschland ihrem Leben selbst ein Ende setzen, indem sie eine tödliche Dosis Betäubungsmittel kaufen und einnehmen? Nein, hat heute das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschieden. Ein Krebs- und ein Multiple-Sklerose-Patient hatten geklagt, denn das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hatte ihnen nicht erlaubt, das Medikament Natrium-Pentobarbital zu erwerben. Mit ihrer Klage waren sie bereits in mehreren Vorinstanzen gescheitert. Wie das Bundesverwaltungsgericht das Urteil heute begründet hat, berichtet Barbara Breher.
Die Vorsitzende Richterin Renate Philipp erklärte, es gebe andere Möglichkeiten, selbstbestimmt seinem Leben ein Ende zu setzen. Die Weigerung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizintechnik, das spezielle Medikament herauszugeben, verstoße nicht gegen die Grundrechte der Kläger. Zwar stelle die verwehrte Erlaubnis einen Eingriff in das Recht auf selbstbestimmtes Sterben, so Philipp, die Gefahr des Missbrauchs, wenn das Medikament zu Hause aufbewahrt werde, sei aber größer. Der Schutz der Bevölkerung stehe demnach über dem individuellen Sterbewunsch. Eine Notlage der Kläger sei nicht zu erkennen. Der Anwalt der Kläger sprach von einem traurigen Tag für seine Mandanten. Er kündigte an, vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen. Ob die Kläger dieses Urteil noch erleben werden, sei aber fraglich.
Fokus Südwest.
Wolfgang Grupp ist ja einer der bekanntesten Unternehmer in Deutschland. Seit Jahrzehnten leitet er als Inhaber sein Textilunternehmen Trigema in Burladingen auf der Schwäbischen Alb. Schon länger hatte der 81-Jährige aber angekündigt, dass er sich bald aus der Geschäftsführung zurückziehen will. Heute hat Trigema nun mitgeteilt, dass Grupp die Leitung Ende des Jahres an seine beiden Kinder übergibt. Sein 32 Jahre alter Sohn Wolfgang Grupp Junior werde persönlich haftender Gesellschafter und Geschäftsführer, seine 34 Jahre alte Tochter Bonita Mitglied der Geschäftsführung. Grupp Senior wirbt seit Jahren damit, dass Trigema ausschließlich in Deutschland produziert. Bekannt wurde das Unternehmen vor allem durch einen Fernsehwerbespot mit einem Affen. Glühwein und Bratwurst statt Klimaprotest. In Freiburg wollen heute Abend Aktivisten des sogenannten Klimacamps ihre letzten Zelte auf dem Rathausplatz abbauen. Die Stadt Freiburg hatte per Verfügung durchgesetzt, dass die Zelte spätestens bis zum 8. November weichen müssen. Denn ab dann werden auf dem Rathausplatz die Stände für den Weihnachtsmarkt aufgebaut. Das Verwaltungsgericht Freiburg hatte am Donnerstag einen Eilantrag gegen die Räumung abgelehnt. Ganz ohne Protest wollen die Aktivisten den Platz aber nicht verlassen, berichtet SWR-Reporter Owuso Künzel.
Kurz vor dem vorübergehenden Abbau des Camps wollen Anhänger heute Nachmittag demonstrieren. Das Camp solle weiter ein Ort des Protests bleiben, forderten die Aktivisten in einer Mitteilung. Einem Sprecher der Stadt zufolge meldete der Veranstalter 700 Menschen an. Über den Standort der Zelte am Rathausplatz gab es zwischen der Stadtverwaltung und den Aktivisten seit Monaten Streit. Die Stadt hatte Mitte August beschlossen, dass die 4 Zelte spätestens bis heute weichen müssen. Gemäß einer weiteren Verfügung der Stadt müssen 2 der 4 Zelte dauerhaft entfernt werden. Ob die Aktivisten kommendes Jahr ihr Camp wieder aufbauen, ist laut einer Sprecherin derzeit unklar.
Wann sind Sie denn das letzte Mal um Ihr Auto rumgelaufen und haben geprüft, ob alle Lichter gehen? Falls das schon länger her ist, dann könnte es sich heute lohnen. Ansonsten macht das nämlich die Polizei. In Rheinland-Pfalz überprüft das Landeskriminalamt heute gemeinsam mit örtlichen Polizeistellen die Fahrlichter von Autos. Ab dem Nachmittag wird es dazu verstärkt Kontrollen geben, unter anderem im Norden von Rheinland-Pfalz. SWR-Reporterin Alexandra Daub berichtet.
Die größte Kontrollstelle wird laut dem Landeskriminalamt an der Moselstraße in Cochem aufgebaut. Dort will die Polizei überprüfen, ob die Leuchten der Autos defekt oder nicht korrekt ausgerichtet sind. Denn sei das Licht beispielsweise zu hoch eingestellt, könnte es den Gegenverkehr blenden und es komme zu Unfällen. Nach Angaben des Landeskriminalamts hatte im vergangenen Jahr jedes 4. Auto ein kaputtes Licht. Dabei sei es gerade in der dunklen Jahreszeit wichtig, dass das Autolicht in Ordnung sei. Den ganzen Oktober über hatten Autofahrer die Möglichkeit, ihre Lampen kostenfrei in einer Werkstatt überprüfen und gegebenenfalls reparieren zu lassen.
Die gute Nachricht.
Parkinson ist eine Krankheit, die Betroffene in ihrem Alltag oft sehr stark einschränkt. Nervenzellen im Gehirn sterben ab und das führt bei vielen Patienten dazu, dass sie sich nur noch eingeschränkt bewegen können. So ging es auch dem Franzosen Marc Gauthier aus Bordeaux. Der 63-Jährige konnte kaum mehr gehen, ohne dabei hinzufallen. Doch das hat sich jetzt geändert. Er kann wieder längere Strecken ohne Probleme zurücklegen. Der Grund? Gauthier hat sich in der Schweiz einer neuartigen Behandlung unterzogen. Er hat als erster Parkinson-Patient eine sogenannte Neuroprothese bekommen. Eine Chirurgin hat ihm mehrere kleine Pulsgeber am Rückenmark implantiert, und zwar genau da, wo die Nervensignale für die Bewegung der Beine abgehen. Das Implantat korrigiert die Informationen, die wegen der Krankheit nicht mehr richtig aus dem Gehirn im Rücken ankommen. Bewegungssensoren an den Beinen erfassen, wann Marc Gauthier losläuft. Massentauglich ist das neue Implantat aber noch nicht, denn es ist individuell an Gauthier angepasst. Die Schweizer Wissenschaftler wollen es jetzt aber an weiteren Patienten testen.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.